Jesus, wir haben gerade kraftvolle Worte gesungen. Worte, die mich immer wieder neu bewegen. Es ist gut, wenn es in Städten Häuser gibt, wo Menschen sich treffen und deinen Namen hochhalten, deinen Namen ehren, dir den Platz einräumen, den du verdienst, den du einnehmen möchtest. Und dort, wo das passiert, geschehen Zeichen und Wunder. Dort stellst du dich mitten rein und beweist deine Macht. Ich danke dir dafür, dass du unter uns bist, dass du in uns wirkst und dass du auch diejenigen zu dir ziehen möchtest, die dich noch nicht kennen, die deine Macht noch nicht erfahren haben. Aber wir dürfen vertrauen darauf, dass du es tust. Amen. Letzte Woche hatten wir Lukas 24, die Emmaus-Jünger. Eben gerade in der Lesung wieder Lukas 24. Und was für ein Wunder, jetzt in der Predigt wieder Lukas 24. Ich lade euch ein, Lukas 24 aufzuschlagen. Wir werden dort weiterlesen, wo wir eben gerade aufgehört haben in der Lesung. Ich möchte die Verse 44 bis 49 lesen. An der Wand könnt ihr es auch verfolgen, wenn ihr keine Bibel dabei habt. Jesus sprach aber zu ihnen: Dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Mose und in den Propheten und Psalmen. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen, und sprach zu ihnen: So steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten, und in seinen Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden allen Nationen, anfangend von Jerusalem. Ihr seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Amen. Unser Thema, wie vorhin angekündigt, ist Dinge, die getan werden müssen. Das kann jetzt zwei Emotionen hervorrufen. Bei den einen: Oh, ich möchte unbedingt wissen, was ich jetzt tun muss. Ich hole sofort mein Notizbuch raus, meine To-Do-Liste. Ich liebe To-Do-Listen. Ja, also ich kann nicht genug davon kriegen. Zwar sind mir die Aufgaben immer zu viel, aber ich mag das, das zu notieren. Alles, was ich noch tun muss, dass ich das alles erblicken kann. Aber die anderen denken jetzt vielleicht, die nicht so gepolt sind wie ich, was die To-Do-Listen angeht: Oh weia. Ich muss was tun, schnell raus hier. Bleibt noch einen Moment sitzen. Ich muss euch beide enttäuschen, beide Parteien. Denn wir schauen uns erstmal an, was Jesus zu sagen hat. Es müssen Dinge getan werden. Aber in den ersten Versen, nachdem Jesus gegessen hat, spricht er mit seinen Jüngern und sagt nicht als allererstes, was sie tun müssen, sondern er spricht darüber, was er selbst, was Jesus tun musste. Ich lese noch einmal die Verse 44 bis 46. Er sprach zu ihnen: Dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Moses und in den Propheten und Psalmen. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen, und sprach zu ihnen: So steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Ich finde es erstaunlich, wie Jesus hier vorgeht. Wir wissen, wir haben jetzt den ganzen Text gelesen, wir wissen, dass er gleich mit einem Auftrag kommt, dass er den Jüngern was zu sagen hat, was sie tun müssen. Aber er fängt damit nicht an, Und das finde ich sehr gut, dass er erstmal bei sich beginnt und eine Grundlage baut. Und er spricht und trifft eine Ebene, die wir Menschen niemals treffen können. Wenn ich rede, ich treffe euer Ohr. Bei einigen geht es hier rein und da raus. Ich hoffe nicht, dass es ein bisschen weiter rutscht. Aber nur Jesus allein kann in das Innerste sprechen. Jesus schafft es, das Wesentliche zu treffen. Er musste ihnen eine Menge erklären in diesem Augenblick. Die ganzen Schriften hat er aufgerollt und hat es ihnen erklärt. Diese Männer, zu denen er spricht, die kannten die Bibel gut. Das war jetzt, ich sag mal, nichts Neues für sie. Es ist nicht so, wenn wir hier lesen, dass sie was verstehen mussten, dass sie bislang noch nichts verstanden hätten. Sie haben schon einiges verstanden, so auch wir. Wir verstehen auch einiges. Aber es braucht diesen heiligen Moment, wo Gott selbst einem die Augen öffnet, das Herz öffnet, den Verstand, den Sinn öffnet, um zu verstehen, wirklich zu verstehen, tiefer zu verstehen. Was öffnet er ihnen? Er öffnet ihnen das Verständnis oder Sinn. Das ist das Organ in uns, das vor dem Handeln arbeitet. Also bevor du etwas tust, ist der Sinn, dein Verständnis. Das arbeitet zuerst, bevor du handelst, im optimalen Fall. Manchmal ist das andersrum. Das Verständnis, der Sinn ist dazu da, Gutes zu erfassen und Böses zu hassen. Es geht nicht einfach nur um Intellektualität. Die haben hier nach dieser Unterredung mit Jesus nicht einen Bachelor in Theologie abgeschlossen. Darum geht es nicht. Es hat mit Information zu tun, keine Frage. Aber hier geht es nicht einfach darum, intelligent zu werden, schlau zu sein. Es gibt Menschen, die sind so fest in Gottes Wort gegründet, so eins mit Jesus, die haben so eine tiefe Erkenntnis in Gottes Wort, haben eine Weisheit, die ist nicht zu bezahlen und sind dennoch in, ich sag mal, weltlichen Dingen nicht unbedingt die hohen Leuchten. Und das ist in Ordnung. Nicht jeder hat die gleiche Gabe, was sein Intellekt angeht. Einige sind nun mal klüger als andere und das merke ich oft, dass andere klüger sind als ich. Aber ich finde es genial, dass in Gottes Reich andere Maßstäbe gelten. Dort können auch ganz einfache Männer, so wie er sie vor sich sitzen hat, sitzen und verstehen. Es geht nämlich bei diesem Verstehen nicht darum, Informationen abzuwägen, zu kalkulieren. Das ist ein anderer Bereich des Verstehens. Das, was Jesus ihnen hier öffnet, ist etwas, was im Griechischen meint, ein unmittelbares Erkennen. Wörtlich könnte man sagen, er setzt die Puzzleteile zusammen. Er öffnet ihnen das Verständnis, dass sie die Schriften verstehen. Und die Puzzleteile setzen sich zusammen und es ist ein unmittelbares Erkennen. Das kann ich mir nicht einfach so erwerben. Sie waren 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Sie haben viel gehört. Sie waren immer in Synagogen. Ihr seid auch oft, / immer, im Gottesdienst. Es geht hier um ein unmittelbares Erkennen, wo Puzzleteile zusammengesetzt sind. Es geht letztendlich um eine Ebene, dass Gott innere Augen öffnet für göttliche Wahrheit. Und darum handelt es sich hier, dass wir unseren Sinn verändert bekommen von Jesus. Eine sehr bekannte Passage in der Bibel, in Römer 12, Vers 2 heißt es, da schreibt Paulus an die Christen in Rom: Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Und damit meint er nicht, geht jetzt alle studieren. Er war ein Schriftgelehrter, der Paulus. dem konnte keiner was vormachen. Aber dennoch brauchte er diesen Moment, diese Begegnung mit dem Auferstandenen, dass er ihm die Schriften öffnet. Und hier rede ich nicht über ein totes Buch, sondern es eröffnet uns die Beziehung zu Gott persönlich. Und das finde ich so genial, dass Gott Jesus öffnet die Schrift den Jüngern. Wozu? Damit sie wieder das verstehen. Die Grundlage von Jesus in seinem ganzen Wirken und Reden ist immer Gottes Wort. Und wo führt er die Jünger hin, bevor er weggeht, bevor er in den Himmel auffährt? Er führt sie wieder dahin. Es ist nichts Totes, nichts Langweiliges, sondern was Lebendiges, was eine Kraft hat, die schon seit Jahrtausenden wirkt. Und das sagt der Paulus: Euer Sinn muss erneuert werden. Euer Sinn ist eigentlich verfinstert. Wir sind als Erdlinge. Schönes Wort, ne? Das hat mir letztens ein 77-Jähriger gesagt, dass er sehr gerne Erdling ist. Das fand ich toll. Sind wir von der Schöpfung her darauf ausgelegt, auch nicht nur Natürliches, sondern auch Übernatürliches wahrzunehmen? Aber weil wir naturgemäß keine Beziehung zu dem Schöpfer haben, haben wir diese Ebene verloren. Und deswegen brauchen wir ein Eingreifen Gottes, dass er uns die Sinne öffnet. Dass wir unseren Sinn erneuert bekommen, verwandelt bekommen. Okay, er öffnet ihnen die Schriften. Und dann sagt er zu ihnen in Vers 46, so steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Vor einigen Monaten gab es einen Song in den Charts. Ich werde den jetzt nicht vorsingen und erst recht nicht auf Englisch, aber ich übersetze mal den Refrain für euch. Da hat dieser Interpret Folgendes gedichtet, getextet und gesungen. Ich würde eine Granate für dich fangen. Bei einigen geht es jetzt schon los. Ich würde eine Granate für dich fangen. Ich würde meine Hände für dich in eine Klinge werfen. Ich würde mich für dich vor einen Zug werfen. Du weißt, ich würde alles für dich tun. Oh, oh, oh. Ich würde all diesen Schmerz ertragen. Eine Kugel direkt durch meinen Kopf hinnehmen. Ja, ich würde für dich sterben, Baby. Der Song hört sich gut an. Vor allem so übersetzt. Was mir aufgefallen ist, dieser Typ hat ein großes Herz für seine Angebetete. Aber ein Wort fällt mir auf, was er immer wieder singt. Ich würde, ich würde. Ich würde, würde und würde. Gut gemeint. Die Frage ist, würde er es auch tatsächlich tun? Und Jesus sagt nicht, ich würde. Ganz zu Anfang in Vers 44 sagt er, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, vor der Kreuzigung und Auferstehung. Habe ich euch etwas gesagt? Und ich habe zu euch nicht gesagt, ich würde eine Granate für dich fangen und ich würde meine Hände für dich in eine Klinge werfen. Ich würde mich für dich vor einen Zug werfen. Ich würde alles für dich tun, oh, oh, oh. Ich würde all diesen Schmerz tragen. Ja, ich würde für dich sterben. Jesus hätte diesen Song nicht so gesungen. Er hat gesagt, ich werde. Ich werde es tun. Es ist beschlossen. Es ist nicht eine Möglichkeit für mich. Ich tue es. und ich gehe geradeaus. Ich habe das Ziel im Blick und ich werde es tun. Jetzt haben wir die Kreuzigung und Auferstehung hinter uns. Wir haben Ostern gefeiert. Und jetzt steht er da als Auferstandener und sagt, ich habe euch das alles gesagt. Warum schaut ihr so ungläubig? Die Jünger konnten, sie glaubten vor Freude nicht. Also das finde ich interessant. Vor Freude konnten sie es gar nicht glauben. Ich habe das alles gesagt. Und in dem Augenblick zeigt er ihnen, meine Reden und mein Handeln stehen in absoluter Einheit. Auf eine Frage hin, die Jesus gestellt wurde, wer bist du? Sagte er einmal, durchaus das, was ich zu euch auch sage. Das unterscheide ich nicht. Was ich rede, bin ich auch. Ich sage nicht, ich würde für dich sterben, ich werde sterben. Und dann kann er sagen, ich bin gestorben, weil ich es gesagt habe. Warum betone ich diesen Aspekt? Jesus ist für mich hier ein Vorbild, dass er Reden und Handeln verbindet. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass einige Menschen an einer schier unheilbaren Krankheit leiden, der Disharmonie zwischen Reden und Handeln. Vor allem diejenigen, die große Töne spucken beim Reden. Gerade bei denen hapert es oft am Handeln. Aber Jesus gibt uns hier ein Vorbild. Ich rede nicht nur, ich tue. Ich handle. Und wenn ich gehandelt habe, dann kann ich auch sagen, ich habe es gesagt. Ich habe geredet. Und zeigt uns auch gleichzeitig, seid vorsichtig damit, große Töne zu spucken. Und wenn am Ende sogar noch nichts mehr dabei rauskommt, zu sagen, ey, ich habe doch gesagt. Viel reden und ja, Jesus hat diese perfekte Harmonie zwischen Reden und Handeln. Und das möchte er ihnen hier zeigen. In diesem Augenblick. Und erinnert sie daran, ich habe noch viel mehr gesagt. Und wenn ich das hier erfüllt habe, könnt ihr vertrauen, dass auch die anderen Dinge, die ich gesagt habe, dass sie Wahrheit sind. Lasst uns ermutigt sein durch Jesu Beispiel. Prüf dein Reden und prüf auch dein Handeln, ob es eine Einheit bildet. Und was ich noch viel genialer finde, kann ich noch mal den Vers 46 auf der Leinwand haben. So steht geschrieben, sagt Jesus. Und so musste der Christus leiden. Jesus spricht hier nicht von einem Zufall, von einem Unglück. Er spricht von seiner Kreuzigung, nicht von einem Unfall, was man hätte vermeiden müssen. Er erinnert sie an etwas. Es muss so sein. Er erinnert sie im Prinzip an Gethsemane. Vor ein paar Wochen haben wir eine Predigt über Gethsemane gehört, wie er gebetet hat und wie er Gott gefragt hat, gibt es einen anderen Weg? Und er sagt hier, der Christus musste leiden. Dieses Leiden und Auferstehen, das war auf Jesu To-Do-Liste ganz oben. Das sind Dinge, die getan werden mussten. Jesus musste es tun. Dieses Müssen ist ziemlich stark im Urtext. Es meint etwas Unvermeidbares, etwas Dringendes, etwas Zwingendes, etwas Notwendiges. Es muss so sein. Es gibt keine andere Alternative. Es geht nicht anders. Ich muss das machen, damit ihr wieder in eine Beziehung kommen könnt. Mit Gott, dem Vater. Es ist eine Notwendigkeit. Und ich finde es so erstaunlich, wie Jesus von dieser Notwendigkeit spricht, diese Notwendigkeit sieht, obwohl wir Menschen oft diese Notwendigkeit gar nicht in uns spüren. dass wir so bedient sind. Aber Jesus weiß, was wir brauchen. Und sieht diese Notwendigkeit und sagt es ganz scharf. Es musste so geschehen. Er hat auch im Lukas-Evangelium, 12 Kapitel vorher, sagt an einer Stelle, mir steht eine Taufe bevor, mit der ich noch getauft werden muss. Oh, wie es mich bedrängt, bis sie endlich vollzogen ist. Da war etwa ein Bedrängen, eine Art Zwang, was Druck auf ihn ausgeübt hat, das zu tun. Aber er hat diesen Zwang gern genommen. Er wollte das tun. Er wollte es müssen. Hier könnte ohne weiteres der Text aufhören. Jesus ist fertig. Jesus hat seine To-Do-Liste abgearbeitet. Haken hinter, Ablage P, ich bin fertig. Was ich zu sagen habe, habe ich euch gesagt. Das sind die Dinge, die ich tun musste, aber noch ist nicht Schluss. Jetzt kommen wir. Und es ist gut, dass Jesus diese Reihenfolge geht. Dass er erstmal erklärt, das musste ich tun. Jetzt kommen Dinge, das ist das Fundament. Jetzt kommen Dinge, die ihr tun müsst. Da lese ich die Verse 47 bis 49. Und in seinem Namen soll Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen, anfangen von Jerusalem. Ihr seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Was sollen sie tun? Es soll Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden. Lass uns hier einen Augenblick warten. Buße zur Vergebung. Buße und Vergebung. Das sind zwei Dinge, meine Lieben, die es nur im Doppelpack gibt. Scheint für viele vielleicht ganz normal. Aber ich glaube, dass es in der Realität oft nicht normal ist. Um errettet zu werden, um ewiges Leben zu empfangen, brauchen wir beides. Buße und Vergebung. Ohne diese beiden Dinge wird niemand Gott sehen. Diese Dinge benötigen wir. Buße und Vergebung. Warum betone ich das? Ich glaube, es gibt zwei Gefahren. Dass man Buße ohne Vergebung predigt, lebt, weitervermittelt. Was ist das Problem? Die Buße soll zur Vergebung führen. Und einige leben in einem Leben zwar der Buße, und sie kasteien sich förmlich selbst. Ihr ganzes Leben besteht aus einer Buße. Erstmal nicht falsch, dass man immer wieder umkehrt. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Buße, altes Wort für Umkehr, von seinen eigenen Wegen weggehen zu Gott hin. Nur Buße. Und sie kommen nicht zu dem Punkt der Vergebung, was aber ein Resultat wahrer Buße ist. Jesus sagt nicht, tu Buße und tu Buße und tu Buße und warte, sondern Buße zur Vergebung. Buße ist immer zielorientiert, Umkehr ist immer zielorientiert. Umkehr soll dir immer ein Geschenk auch geben, der Vergebung, dass du frei bist von deinen Sünden. Und einige bleiben einfach nur bei diesem Punkt stehen, kasteien sich selbst, machen sich selbst fertig und kommen nie zum Punkt, nie zum Frieden der Vergebung. Und haben gar nicht verstanden, dass Jesus niemals gesagt hat, tut einfach nur Buße. Tut Buße zur Vergebung. Ich möchte euch auch etwas dafür anbieten, ein Tausch. Das ist eine Gefahr. Die andere Gefahr ist Vergebung ohne Buße. Und das gibt es mindestens so häufig. Dass wir allen erzählen, ist alles schon okay und du bist gut mit Jesus und er hat kein Problem mit dir hier, alles tutti und so. Alles gut, alles super. Das steht hier aber nicht. Sagt einfach allen, dass allen vergeben ist, Punkt. Das ist wesentlich einfacher. Es ist einfacher, Menschen einfach zu sagen, wir lassen mal fünf gerade sein. Ist alles vergeben und vergessen. Das steht hier auch nicht. Buße zur Vergebung. Vielleicht hast du mit diesen Begriffen kein Problem, vielleicht ist es eine Einheit für dich, aber überleg, wie du dazu stehst. Buße führt zur Vergebung. Vergebung braucht die Buße, die Umkehr. Denn du erkennst nicht bloß deine bisherige Entfremdung von Gott. Mensch, ich bin entfremdet von Gott, ich kenne Gott nicht, ich habe keine Beziehung zu ihm. Sondern du empfängst gleichzeitig in der Erkenntnis, dass du nicht verbunden bist mit dem Allerhöchsten. In dem Augenblick empfängst du eine innere Haltung aufrichtiger und echter Liebe auch zu ihm. Es bleibt nicht nur bei dem einen. Du bist nicht einfach nur voller Traurigkeit und Hass gegen deine Sünde, sondern bekommst auch neue Kraft geschenkt, den Weg der Sünde zu verlassen und Gottes Willen zu folgen. Aber wir sollten nicht auf die Idee kommen, dass die Buße die Vergebung einkauft. Buße zur Vergebung, ja. Aber wir verdienen uns durch die Buße nicht die Vergebung. Ich möchte ein Beispiel euch erzählen. Ich hatte mal einen Konflikt mit jemandem und diese Person hat mir Unrecht getan. Ich wollte diesen Konflikt klären und das hat sich zuerst nicht so ganz einfach gestaltet. Aber ich wollte unbedingt diesen Konflikt klären. Ich habe schon das Ziel gesehen. Ich habe zu der Person gesagt, ich vergebe dir. Auch wenn du jetzt noch nicht danach fragst. Ich vergebe dir. Ich warte darauf, bis du zu dir kommst. Bis du quasi umkehrst. Meine Vergebung steht aber. Diese Vergebung in dem Augenblick hat mein Gegenüber ausgeschlagen. Ist okay. Ich habe aber gesagt, komm auf mich zu, wenn es soweit ist. Person ist weg. Und erst, ach, ich weiß gar nicht, nach ein oder zwei Tagen, ich weiß es nicht, wurscht, kam die Person. Ist umgekehrt. Hat Buße getan. Hat im Ohr, wenn ich wieder zurückkomme, was empfange ich? Vergebung. Habe ich mir sie verdient? Nein. Sie ist bedingungslos schon ausgesprochen, aber stellt euch so vor, als wenn durch die Buße etwas aktiviert wird, was schon da ist. Diese Person hat sich hier nichts verdient. Ist zu mir gekommen und hat auf den Knien gelegen und dann habe ich gesagt, bleib noch mal 10 Minuten auf den Knien, ich komme später wieder. Die Vergebung war sofort da. Aber diese versöhnte Beziehung wäre nicht zustande gekommen, wenn die Umkehr nicht stattgefunden hätte auf der einen Seite. Versteht ihr? Buße zur Vergebung. Das steht. Gott hat es ausgesprochen. Gott hat es am Kreuz gezeigt. Die Vergebung ist da. Du verdienst dir durch deine Umkehr nichts. Aber wenn du einfach dort hinten bleibst, dann du holst sie ja dir auch nicht ab. Geh. Kehre um und du bekommst etwas dafür. Okay, die Jünger wissen jetzt, was sie tun müssen. Aber wo sollen sie es tun? Und das ist sehr, sehr spannend. Anfangend oder beginnend, ihr startet von Jerusalem. Könnte erstmal rein logisch sein. Naja, hier wohnen wir ja auch. Du wohnst in Emmending. Wo starte ich? Naja, am besten dort, wo du gerade bist. Ich finde es aber gut, dass er das sagt, denn wir müssen uns einfach mal in die Lage versetzen, was in Jerusalem gerade abgeht. Ich möchte euch mal ein paar Zeilen vorlesen von einem alten englischen Prediger. Jerusalem war die böseste Stadt auf Erden. Es war die Stadt, welche die Propheten gesteinigt und diejenigen getötet hatte, die Gott gesandt hatte, um die Stadt zur Buße zu rufen. Es war eine Stadt voller Hochmut, Unglauben, Selbstgerechtigkeit und hoffnungsloser Herzenshärtigkeit. Es war die Stadt, die alle ihre Übertretungen gerade durch die Kreuzigung des Herrn der Herrlichkeit gekrönt hatte. Und doch war Jerusalem der Ort, an welchem die erste Verkündigung von Buße und Vergebung stattfinden sollte. Ich kriege gerade Gänsehaut. Jesus wurde gekreuzigt, der Sohn Gottes in Jerusalem, von Menschen, die in Jerusalem gelebt haben. Der teuflischste Ort überhaupt auf dem Planeten war gerade Jerusalem. Und Jesus sagt, bitte predigt die gute Nachricht zuerst in Jerusalem. Dort, wo der Hass am größten ist, dort, wo die Verzweiflung am größten ist, dort, wo die Chancen am minimalsten sind, beginnt hier mit einer Botschaft der Gnade. Wofür bitte? Für nichts. In diesen kleinen Worten, die da eben gerade an der Wand noch waren, steckt so viel, was wir uns gar nicht reinziehen können. So viel Barmherzigkeit von Gott, wie wir sie nicht fassen können. Startet hier. Jesus sagte, hier ist ein guter Ort, um mit meinem Evangelium zu starten. Hier sind die Mauern am dicksten. Hier ist der Widerstand am härtesten. Und für euch wird es hier am schwersten. Diejenigen haben es am allerwenigsten verdient. Das sind eigentlich die Gottlosesten. Das sind die sündigsten Sünder. Härter geht's gar nicht. Aber Jesus möchte genau die. Diese Worte sind für uns ein unglaublicher Trost. Wenn wir mit Menschen konfrontiert werden, wo wir denken, hoffnungslos. Alle sind verloren, das weiß ich, aber der ist verlorener als der andere. So was gibt's ja, wo du denkst, nee, vergiss es. Aber Gott möchte zu den Patienten gehen, die unheilbar krank sind, um sie zu heilen. Gott möchte das Unmögliche möglich machen. Das ist seine Spezialität. Diese kleinen Worte machen uns Mut, auch in Emmendingen, davon zu berichten. Denn es gibt niemanden, der zu weit weg ist für Gott. Niemand ist zu schlecht oder zu sehr verloren für Gottes Rettung. Paulus fasst das so zusammen, auch wieder im Römerbrief in Kapitel 11 sagt er, dass die Juden aufgrund ihrer Einstellung zum Evangelium, zum Kreuz Jesu, aufgrund ihrer Einstellung sind sie Feinde Gottes, sagt er. Aber nach wie vor, heißt es genau in dem Nebensatz danach, sind sie Geliebte Gottes. Das müssen wir uns echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Denn Gott hat hier nicht die Feindschaft aufgerichtet. Der Mensch hat die Feindschaft aufgerichtet, hat sich abgewandt. Für Gott sind sie in dem aktuellen Stand Feinde, aber nach wie vor Geliebte. Okay. Wir wissen, was wir sagen müssen, wir wissen, wo wir es sagen sollen, aber wie? Er sagt, in seinem Namen soll gepredigt werden. Nicht in meinem Namen. Nicht ich, Waldemar, habe eine tolle Botschaft. Nein, in Jesu Namen. In göttlicher Autorität kommen wir. Aber es geht noch weiter. Ihr seid Zeugen, sagt er. Okay. Ihr seid Zeugen. Gottes Wille ist es nicht, Pastoren auszusenden, Rhetoriker, Redekünstler, sondern Zeugen. Diese krasse Botschaft der Vergebung ist nicht eine Botschaft für Spezialisten, sondern für einfache Zeugen. Etwas, was man am eigenen Leibe erfahren hat, wovon man nicht schweigen kann. Du bist Zeuge. Es geht nicht darum, was du kannst, welche Abschlüsse du hast, ob du rhetorisch gut drauf bist, ob du wortgewandt bist. Manchmal sagen mir einige, ja, weil man, du kannst halt so spontan auch auf Dinge reagieren. Und Wortgewandtheit hilft dir ja. Ja, kann eine Hilfe sein. Aber ich könnte unzählige Situationen auflisten, wo ich vor Menschen stand und persönlich selber gedacht habe, meine ganze Trickkiste habe ich schon ausgepackt. Es ist nicht das, was das Zeugesein ausmacht. Zeuge ist man nicht durch eine Ausbildung. Zeuge ist man durch einen Ruf Jesu. Wir sind Zeugen mit göttlicher Autorität. Aber hier ist es noch nicht zu Ende. Das ist auch mein letzter Punkt, keine Angst. Vers 49, der Höhepunkt vielleicht. Und siehe, aufgepasst heißt das. Ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Jesus sendet hier jemanden. Jesus sendet jemanden. Wen? Die Verheißung des Vaters. Der Vater hat etwas versprochen. Jesus sagt, ich sende. Hier ist wieder so eine starke Einheit zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist, dass sie eins sind. Und er sagt, den bekommt ihr. Der Heilige Geist wird kommen. Er wird auf euch kommen. Letztens kam ein Teenager auf mich zu und war gut unterwegs, so im Glauben und hat so Eifer und hat so gefragt, wie kann ich noch mehr im Glauben wachsen? Da habe ich darüber erzählt, was Jesus auch gemacht hat hier mit der Bibel, dass es eine Wichtigkeit hat. Das Gebet hat eine Wichtigkeit und dann habe ich ihr einfach folgende Frage gestellt. Was fängst du an, wenn du das Thema Heiliger Geist hörst? Was verbindest du damit? Welche Aktualität hat Heiliger Geist, der Heilige Geist in deinem Leben? Die Antwort war phänomenal. Ich habe mich eigentlich bislang eher mit Gott und Jesus beschäftigt. Ist gut. Ist eine Auswirkung des Heiligen Geistes. Absolut. Aber was den Heiligen Geist angeht, war sie absolut sprachlos. Ist ja nicht so schlimm. Deswegen fragt sie ja. Und ich konnte es ja auch sagen. Es ist gut, daran ist nichts Falsches. Aber Jesus hat gesagt, ich sende jemanden. Und das ist nicht irgendwie eine Energie, sondern das ist eine Person. Und wir hatten vor einigen Monaten eine Predigt über die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Es ist wichtig, dass wir das, was Jesus hier sagt, wahrnehmen. Jesus wird gehen. Jesus ist gegangen. Und für ihn ist jemand gekommen. Und diese Person dürfen wir nicht verachten. Es ist der Heilige Geist, der Gemeinschaft mit uns haben möchte. Der uns bekleiden möchte. Das Wort bedeutet, du ziehst etwas an, was du eigentlich nicht von Natur aus hast. Wir haben vorhin gesungen, Jesus hat unsere Sünde angezogen. Das, was er eigentlich von Natur aus nicht hat, hat er uns abgezogen und sich angezogen. Die Zwangsjacke der Sünde. Aber uns gibt er eine ganz andere Jacke. Eine der Freiheit des Heiligen Geistes. Und indem er ihnen das sagt, tröstet er sie wieder. Ihr sollt Zeugen sein. Ihr sollt mit göttlicher Autorität auftreten. Und das kann einem echt bange machen. Hallo? Wie? Ich sende jemanden, den Heiligen Geist. Ich bin eins mit ihm. Ihr braucht nicht traurig sein, dass ich weg bin. Ihr fühlt euch wohl, wenn ihr mich habt, wenn ihr mich seht, wenn ich rede, wenn ich meine Taten spielen lasse, meine Wunder und meine Kraft, dann fühlt ihr euch geborgen und ihr seid sicher. Ich werde bald weg sein. Und in dem Augenblick, wow, Unsicherheit. Alleine? Nein. Jetzt wird etwas passieren, was noch viel krasser ist. Ich in euch. Ich nehme Wohnung bei euch. Ich nehme Wohnung in euch. Ich wirke aus dir heraus. Was ist das für eine Verheißung? Lebst du mit dem Heiligen Geist? Lass dich erinnern, du hast die Kraft aus der Höhe empfangen. Glaube daran, dass das Zeugnis, was du sprichst, auch so schwach es sein mag. Glaube daran, dass wenn du sprichst, dass dein Zeugnis, deine Worte eine unwiderstehliche Kraft in sich tragen. Hey, und das sage ich als allererstes mir. Wenn du anfängst, auf dich zu schauen, auf deine Worte, die du sagst, Menschen, die dir wichtig sind, denen du gerne von Jesus erzählen möchtest, dass sie auch Vergebung erfahren, ewiges Leben bekommen. Wenn du auf dich schaust und denkst, ach, ich bin so schwach, ich bin ein kleiner Wurm, was kann ich denn schon? Meine Lieben, das sind nicht die Worte des Heiligen Geistes in euch. Das ist eure eigene Schwachheit, wenn nicht sogar der Satan, der euch etwas einflüstern möchte. Ihr seid Zeugen des Allerhöchsten. Ihr tragt eine göttliche Autorität in euch. Und deswegen können wir in Freude rausgehen. Nicht, weil wir aus unserer eigenen Stärke gehen, sondern sehr wohl bewusst, dass wir schwach sind. Aber in Gottes Auftrag können wir gehen, mit der Kraft aus der Höhe ausgestattet. Und ich will darauf vertrauen, dass wenn ich spreche, dass sich im Übernatürlichen etwas bewegt. Dass der Heilige Geist sich dazu stellt und Menschen Gott erfahren, wenn ich rede. Wenn ich daran nicht glaube, dann werde ich nichts erleben. Aber wenn ich daran glaube, dass Gott in mir wohnt, die Kraft aus der Höhe aus mir fließen wird, dann werde ich Wunder sehen. So steht geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen, anfangend von Jerusalem. Ihr seid Zeugen hiervon und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe.